Osterzeit hat es emotional in sich, haben es gerade schon gehört. Also emotional in dieser einen Woche passiert ja alles, was man sich so vorstellen kann emotional. Im Ostergarten merken wir das auch. Am Anfang wedeln wir mit so einem Zweigchen zu unserem Ferdinand, haben wir ihn gerade getauft, zu unserem Esel und dann geht es so rein in diesen Gang und am Ende ist Ich verrate nicht, was wir am Ende noch machen. Aber dieser Ostergarten, wir merken es, man muss dann auch immer ein bisschen gucken, weil Menschen sind da echt ergriffen irgendwie. Und mich selber packt es auch manchmal. Und genau das macht die Osterwoche aus. Man muss sich's vorstellen, innerhalb von einer Woche gibt es echt alles, was da vorkommt. Verrat, Freude, Enttäuschung, Erwartung, Hoffnung, Schmerz, Tod, neues Leben, Feiern, Klagen, Folter, Gefangennahme und neues Leben. Also, weiß nicht, wie deine Woche war. Vielleicht war die auch so heftig, die Karwoche. Manchmal ist das Leben ja genauso. Achterbahnfahrt. Das Wetter ist gerade zumindest so. Es war ja schon ein bisschen Frühling, Frühsommer und dann war es wieder ein bisschen Winter. Genau, also die Osterwoche hat es in sich. Deswegen haben wir auch gedacht, wir fasten mal, weil sonst schafft man diese Woche nicht emotional. Und gleichzeitig gibt es in dieser ganzen Episode gibt's so eine Schlüsselstelle, wie ich finde. Es gibt so einen Moment, da ist Jesus vorher, ist er mega aktiv, also kommt da auf dem Esel und dann rufen die alle und es ist richtig was los. Dann kommt die Tempelaustreibung. Die vergessen wir manchmal, die kommt dann da auch noch, also gibt Jesus richtig Vollgas und dann organisiert er das Passamal und den Raum und mit so einem Fohlen noch. Und nach diesem Ereignis ist Jesus ganz ruhig. Da ruht er in sich selbst, nicht irgendwie wie betäubt oder so, dann kommen diese Verhöre, sondern so wie so souverän oder so wissend und so in sich ruhend. Und die Schlüsselstelle, das, was da passiert zwischen dem einen und anderen, ist ein Gebet. Also Gebet hat in sich. Gebet im Garten Gethsemane. Und wir wollen dieses dramatische Gebet heute angucken, wir haben es gerade gelesen. Das ist der Wendepunkt in der Karwoche. Vielleicht auch der Wendepunkt in deinem Leben. Erstens das Gericht, zweitens der Kelch und drittens die Liebe. Erstens das Gericht. Mal ehrlich, was passiert mit Jesus hier? Da heißt es, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus ist völlig am Boden. Nach dem Markus-Evangelium steht es da, tiefe Traurigkeit packten ihn. Das Wort, was da steht, ist nicht einfach, er hat mal einen schlechten Tag und irgendwie morgens blöd aufgestanden oder irgendwie die Midlife-Crisis-Hormone sind mal ein bisschen im Keller oder irgend sowas, sondern da kam was Plötzliches auf ihn zu, was ihm total umgehauen hat. Zu Tode erschreckt hat ihn, es sei wie wenn er sich innerlich auflöst, sogar Blut kommt aus seinem Körper und schwitzt es. Was passiert hier mit Jesus? Warum ist er geschockt? Weil es passt ja nicht zu dem, wie Jesus sonst unterwegs war, oder? Sonst wusste er immer schon, er kannte Situationen, er wusste schon, was passieren wird, was Menschen gedacht haben, worauf es hinausläuft. Hier wie nicht. Was ist los? Das passt nicht zu Jesus. Hat Jesus einfach Angst vor dem Tod? Das kann es nicht sein, weil er hat ja immer schon gesagt, ich werde sterben und ich werde sterben und übrigens, ich werde sterben. Und jetzt plötzlich, ich werde sterben. Es passt nicht. Was passiert hier? Er erfährt die Härte des Gerichtes Gottes und den Zorn der Ungerechtigkeit über diese ganze Welt. Da steht plötzlich was vor ihm, was er in der Art und Weise nicht erwartet hat. Schauen wir uns das an. Was Jesus hier umhaut, ist die Erfahrung uneingeschränkten göttlichen Zorns über das Böse und über die Ungerechtigkeit der ganzen Menschheit. Dieses Gericht steht plötzlich vor ihm und er erfasst, was das bedeutet. Was bedeutet das? Was bedeutet Gericht Gottes? Nun, im Kern heißt es, dass wir bekommen, was wir wollen. Weil Sünde bedeutet im Kern die Entscheidung, ohne Gott leben zu wollen. Und Gericht heißt, du bekommst, was du willst. Die logische Konsequenz. Was könnte angemessener sein, als dass, wenn wir sündige Menschen ohne Gott leben wollen, dass er sagt, ja, dann nimm, ohne mich zu leben. Was könnte logischer, angemessener sein und zugleich schrecklicher? C.S. Lewis hat es mal so formuliert. Wer in diesem Leben nie zu Gott gesagt hat, dein Wille geschehe, zu dem wird Gott einmal für alle Ewigkeit sagen, dein Wille geschehe. Was hier passiert, ist die Trennung von Gott und das ist die Hölle. Wir kennen es ja im Kleinen auch schon, wenn wir zum Beispiel eine Liebe verlieren, wenn wir einen Menschen verlieren oder wenn wir, ich erzähle euch mal aus meinem Leben, wir haben einen Hamster verloren. Vor 4 Wochen ist unser Hamsti gestorben und es war eigentlich gar nicht unser Hamster, aber irgendwie ist der bei uns geblieben, also über Umwege, über einen Freund von, und also so hin und her. Auf jeden Fall, der war mal ein paar Tage bei uns und ist irgendwie, Hamsti, der ist irgendwie bei uns geblieben. Und das Coole bei so einem Hamster ist, dass der nachts wach ist, weil wenn man selber mal nachts wach ist, dann hat man jemanden zum Reden. Zum Beispiel um 4. Weil wer ist um 4 schon wach? Also außer manchen Menschen. Dann schaff dir einen Hamster an, dann bist du nicht so allein. Und auf dem Weg zum Kühlschrank hast du noch jemanden, mit dem du ein bisschen zusammen sein kannst. Und also genau, das war unser Hamsti und der war auch recht pflegeleicht, also fiel auch gar nicht so ins Gewicht, tagsüber ja eh nicht so richtig da und so. Aber ich habe gemerkt, was mir gefehlt hat, als er weg war. Unser Hamsti. Genau, und dann ihn beerdigt und ich war nicht da am Wochenende, als es passiert ist, bin dann nach Hause gekommen und gemerkt, der fehlt mir, ja. Und man guckt immer noch an diese Stelle, ich will es jetzt auch nicht zu lang machen, aber wo der stand und läuft man manchmal noch, geht mir noch so dich vorbei, guck so hin und denke, ah ja, nee, der ist ja nicht mehr da. So, und das war jetzt Hamsti. Aber was ist, wenn wir wirklich eine Liebe verlieren, die uns viel bedeutet? Die uns viel gibt, die Liebe eines Freundes oder die Liebe eines Kindes oder eines Ehepartners. Je länger und je tiefer eine Beziehung ist, umso schmerzvoller das, was man verliert oder nicht. Und dann stell dir vor, die perfekte Liebe, die Jesus hier verliert. Wir haben vor 2 Wochen über die Trinity-DNA gesprochen. Vater, Sohn, die unendliche Liebe, die übersteigt menschliche Liebe, so wie der Ozean einen Tautropfen. Und das verliert Jesus. Und das haut ihn um, das zermalmt ihn. Und das passiert im Garten Gethsemane. Also es war aber nicht nur die Abwesenheit von Liebe, sondern auch die Gegenwart des Zorns. Zweitens, der bittere Kelch. 3-mal wird in diesem Text was formuliert, was uns so vielleicht gar nicht auf den ersten Moment verständlich ist, umso wichtiger, oder? Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wovon spricht Jesus hier? Was ist der bittere Kelch? Genau. Ich habe euch mal was mitgebracht. Einen Kelch. Was meint das? Wovon spricht Jesus hier von dem bitteren Kelch? Was ist so schlimm daran, dass er es nicht möchte? Lass ihn vorübergehen. Damals wussten alle Menschen sofort, was das meint. In der Antike gab es einen Todeskelch, den zum Tode Verurteilten trinken mussten. Sokrates, ein Becher voll Gift. Aber auch in der Bibel wird das schon erwähnt, da gibt es einen Kelch des Gerichtes, einen Kelch des Zornes im Alten Testament. Einmal heißt es in Jesaja 51, dass Gott sein Volk aus diesem Becher hat trinken lassen, als es im Exil war. Wo sie nicht mit Gott leben wollten, hat Gott gesagt, ja, dann nimmt ihn, diesen Kelch. 2-mal heißt es auch, Jesaja 25, Hesekiel 23, wie dieser Kelch über ungerechte Völker ausgegossen wird, weil da so viel Böses war, so viel Ungerechtigkeit wie Bitterkeit und Gift. Luther hat es übersetzt mit Taumelbecher, weil es dich dann umhaut und du wie getaumelt runterfällst, dem Kelch des Zorns. Jetzt muss ich kurz, alle, die heute zum ersten Mal da sind, ist nicht immer ganz so heftig in der Friedenskirche, gib mir kurz, also vielleicht denkst du, boah, ich wollte so einen coolen Palmsonntag und mit Esel und ein bisschen mit Zweig wedeln. Ich möchte, gib mir einen Moment nochmal eine Chance, nochmal eine Spur tiefer zu gucken, was das bedeutet. Weil dieses Gericht ist nicht das, was es manchmal erscheint. Es ist nicht der willkürliche Hass eines Rachegottes im Himmel, der halt einfach beleidigt ist. Es ist viel mehr und was ganz anderes. Weil letztlich ist ja die Frage, wie wird denn dieser Kelch gefüllt? Also andersrum, wer füllt denn diesen Kelch? Jedes Mal, wenn Ungerechtigkeit in dieser Welt geschieht, wird dieser Kelch ein Stück gefüllt. Jedes Mal, wenn ein Mensch misshandelt wird, wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn Menschen betrogen werden, wird dieser Kelch ein Stück gefüllt. Jedes Mal, wenn wir lügen oder mehr an uns selber denken und andere halt nicht so wahrnehmen, weil es geht ja auch nicht immer, wird dieser Kelch ein Stück gefüllt. Wer füllt denn diesen Kelch? Mit Bitterkeit. Jede Ungerechtigkeit zieht doch etwas nach sich und das kommt wie in diesen Kelch. Jedes Mal, wenn wir etwas Böses tun, dann hat es doch Konsequenzen. Jemand anders leidet. Oder selbst wenn wir nur lügen, wird eine Beziehung, bekommt einen Knacks oder einen Schatten. Oder jedes Mal passiert ja was und das könnte man wie bildlich sagen, hat Konsequenzen, hat Bitterkeit. Und mal ehrlich, sind wir nicht alle, bist du nicht auch wütend über die Ungerechtigkeit dieser Welt? Packt dich nicht manchmal auch der Zorn, wenn du zum Beispiel da nach Moskau schaust, was da passiert ist? Das ist doch furchtbar. Und das lässt einen doch nicht kalt, das regt uns doch auf, auch wenn uns Ohnmacht, die ja damit auch verbunden ist, uns immer wieder runterholt, weil wir würden es ja gar nicht aushalten, uns die ganze Zeit aufzuregen. Aber wenn uns das schon so wütend macht, ihr müsst mal Eltern erleben, wenn ihre Kinder ungerecht behandelt werden. Also du bist wahrscheinlich selber jemand. Genau, Lehrer fürchten ja nichts mehr als Eltern, weil die halt so für ihre Kinder eintreten. Wenn da irgendwas ist, dann gehen die auf die Barrikade. Also uns macht es wütend, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Wie viel mehr sollte es Gott wütend machen, wenn Ungerechtigkeit geschieht? Es ist gut und billig, dass Gott zornig ist über die Ungerechtigkeit dieser Welt, weil er liebt diese Welt noch mehr als wir unsere Kinder. Also, genau, darf dein Gott auch zornig sein? Wenn nicht, dann ist er nicht voller Liebe. Und dieser Zorn ist nicht ein Zorn, der irgendwas kaputt machen will, sondern der Gerechtigkeit herstellt. Gericht ist eigentlich frohe Botschaft, weil Gericht richtet wieder etwas, was ungerichtet, ungerecht geworden ist. Gericht macht wieder etwas gerade, richtet es wieder, was gebogen wurde, nämlich das Recht. Gericht ist gute Nachricht, zumindest für die Menschen, die gelitten haben. Für die Täter nicht so doll. Gericht ist gute Nachricht, zumindest für Menschen, die unter Last gebeugt wurden, die gelitten haben, die misshandelt wurden, die betrogen wurden, die gefangen sind. Und all das landet in diesem Kelch des Zorns, in diesem bitteren Kelch. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Was macht Gott damit? Wer möchte diesen Kelch trinken? Oder andersrum, wer könnte denn aus diesem Kelch trinken? Wir selber sind alle Menschen, die diesen Kelch füllen. Das macht es uns unmöglich, ihn leer zu trinken. Es müsste jemand sein, der Mensch ist wie wir und doch ohne Ungerechtigkeit. Es müsste jemand sein, der diesen Kelch trinken darf, weil er Mensch ist wie wir, die es verdient hätten und trotzdem ist er der Einzige, der diesen Kelch nicht füllt. Merkst du, das Drama oder das Dilemma, in dem Gott selber steckt, Gott sei Dank ist da jemand. Und so steht dieser Kelch im Garten Gethsemane vor Jesus. Und das haut ihn um. Der Anblick muss schrecklich sein, wenn Gott ihn tief hineinblicken lässt, in die Ungerechtigkeit dieser Welt und diese Wut darüber. Können wir uns vorstellen, wie es sein muss, wenn das Gebirge göttlichen Zorns über Jesus zusammenbricht? Was wiegt Gerechtigkeit, die Jesus hier zermalmt, schier? Wie geht's ihm? Wovor steht er, diese Verlassenheit zu spüren und diesen Zorn zu spüren? Warum macht Gott das? Warum Gethsemane? Das hätte auch gleich ans Kreuz gehen können, oder? Warum diesen Vorgeschmack auf die Hölle? Weil Jesus sich entscheiden kann. Drittens die Liebe. Der Vater stellt diesen Kelch vor seinen Sohn und fragt: Bist du bereit? Möchtest du aus diesem Kelch trinken? Jesus kann sich entscheiden. Was Gethsemane sagt, ist, dass Jesus nicht aus Versehen so hoppla und Justizirrtum oder Zusammenkettung unglücklicher Umstände haben halt Jesus ans Kreuz gebracht. Da waren die Römer ein bisschen machtgierig und die Pharisäer waren ein bisschen neidisch und kam er halt ans Kreuz aus Versehen, so steht es im Spiegel, aber nicht in der Bibel. Das reimt sich sogar. Genau. Karfreitag, das Kreuz ist nicht aus Versehen, sondern Jesus hat sich dafür entschieden. Hast du dir das schon mal überlegt? Was wäre, wenn Jesus Nein gesagt hätte? Mal ehrlich, die Jünger haben geschlafen. Es war Nacht. Die haben wahrscheinlich ein bisschen viel Wein getrunken beim Passafest und so. Die haben richtig geschlafen. Beim zweiten Mal hat er sie gar nicht wachgerüttelt. Vielleicht gedacht, okay, keine Chance mehr. Jesus hätte sich einfach aus dem Staub machen können. Am nächsten Tag sagen, ich war bei meinem Vater im Himmel beten, und wenn Petrus kommt, wir suchen dich, sagen, ja, schön, dass ihr da seid, lasst uns zurückgehen nach Galiläa. Das heißt doch Garten Gethsemane, Jesus hatte die Chance, Nein zu sagen und hat Ja gesagt. Jesus kann sich entscheiden. Die Chance, Nein zu sagen, hatte er, aber letztlich hat er gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus hat gemerkt, was es bedeutet und hat gesagt, lass den Kelch bitte an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und jetzt kommt der Hammer, für wen macht er das Ganze? Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Ich stelle mir das so richtig vor, wie Jesus in den Abgrund der Gerechtigkeit Gottes und in das Gericht schaut, sich umdreht und denkt, für die? Ja, für die. Und für die. Und das ist Evangelium. Da sagte er zu Petrus, ihr könnt also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Was für eine krasse Dynamik oder in diesem Text. Jesus kriegt einen Vorgeschmack der Hölle und die Menschen schaffen nicht mal eine Stunde wach zu sein. Aber für die tut er es. Was lässt mich glauben, dass ich nicht gut genug bin für Jesus? Seine Liebe wird bombardiert von Hölle, Tod und Gericht und Einsamkeit. Und seine Liebe überwindet das alles. Sogar zu schlafenden Jüngern. Ich gucke gerade rum, gerade schläft keiner. Sehr gut. Aber wir wissen, was das meint in meinem Leben. Wie oft bin ich müde im Glauben? Und du hast es nicht verdient. Aber ja, er tut es trotzdem. Ist es gerecht? Nein. Ist es Gnade? Gott sei Dank, ja. Das eine ist, dass jetzt dieser Kelch zur Seite gestellt wird, dass Jesus diesen Kelch geleert wird. Aber ich möchte noch einen kurzen Moment weitergehen, weil nur das allein ist noch nicht die Liebe. Die Abwesenheit von Strafe ist noch nicht Liebe. Es kann auch sein, dass du mal nicht bestraft wurdest, aber es sich trotzdem kalt angefühlt hat, oder? Hier fehlt noch was. In der Theologie nennt man das die passive Seite und die aktive Seite des Erlösungswerkes Jesu. Also du lernst noch was heute Morgen. Die passive und aktive Seite. Die passive Seite ist, dass Jesus die Schuld auf sich genommen hat, die wir hätten bekommen müssen. Die aktive Seite ist, dass er das Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen. Ich erkläre es nochmal. Das passive ist, dass die Schuld nun weg ist, vergeben ist. Und was machen wir jetzt damit? Unsere Schuld ist vergeben, wir kommen zum Kreuz, wir kommen zum Abendmahl, zum Beispiel einmal im Monat hier bei uns. Deine Schuld ist vergeben, was machen wir jetzt? Ah, jetzt strengen wir uns wieder an, oder? Genau, wir wollen auch gute Christen sein. Genau, und dann strengen wir uns an, natürlich ja auch aus Dankbarkeit und so, und dann schaffen wir es wieder nett und er gibt ja wieder Vergebung. Dann ist so das Leben als Christ so wie immer wieder vom Minus zum Null. So, ich lebe über meinen Monat und dann gehe ich in Dispo, so in Kredit, Mist, nicht geschafft. Abendmahl, zack, Gehaltsüberweisung, wieder auf Null. Genau, aber so bin ich immer ein bisschen im Minus. Aber es gibt ja die Gnade, es gibt ja Vergebung, komme ja immer wieder auf Null. Aber zahlt Jesus mehr wie meine Schulden? Ja, viel mehr. Und das ist die aktive Seite des Erlösungswerks, weil Jesus hat ein Leben gelebt, das wir hätten leben sollen. Jesus ist der Einzige, der alle Gebote und Gesetze Gottes eingehalten hat. Das nicht bloß, weil er halt irgendwie gut war und es so gut ist, vergessen wir manchmal. Der war treu, der ist nicht eingeschlafen beim Beten. Das war der Einzige, der geschafft hat, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe. Kein Mensch, aber er hat es geschafft, gehorsam gewesen, makelloses Leben in Liebe und Treue, selbst als sie ihm Schmerzen zugefügt haben. Okay, was bekommt Jesus dafür? Allen Segen dieser himmlischen Welt, aller himmlischer Segen, aller Ruhm und Ehre von Gott dafür. Und ich habe auch, um das zu verdeutlichen, nochmal was mitgebracht. Das ist aber auch das Letzte, was ich jetzt hole. Jesus bekommt den Kelch des Heils. Er ist würdig, das alles zu nehmen. Er ist es, der so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen, und er hat es geschafft in Perfektion. Der Kelch des Heils, des Siegs, der Gerechtigkeit. Die Bibel beschreibt es oft, der Kelch der Gerechtigkeit oder Christi Gerechtigkeit. Und so stehen diese Kelche vor Jesus im Garten Gethsemane. Und er muss sich entscheiden. Wie hätten wir uns entschieden? Wir wissen schon, Jesus nimmt den bitteren Kelch und geht ans Kreuz und stirbt. Was bleibt? Der Kelch des Heils. Wer darf daraus trinken? Du und ich. Das ist das aktive Erlösungswerk Jesu. Du kriegst nicht nur Vergebung deiner Schulden, Gott schenkt dir die Gerechtigkeit Jesu. Der himmlische Vater sieht dich an, wie er den Sohn ansieht. Dein Konto ist nicht immer wieder auf Null abgelevelt und dann musst du dich halt wieder ein bisschen anstrengen, sondern Gott überweist dir 3 Millionen, 5 Milliarden. Gott überweist dir einfach alles. Und jetzt gilt es, aus diesem Vermögen zu leben. Oder mit einem anderen Bild ausgesprochen, stell dir vor, du willst so den Lauf deines Lebens laufen. Du stehst am Startblock jeden Morgen, stehst früh auf und denkst, oh, heute wieder Hürdenlauf oder was auch immer alles auf dich wartet. Und du stehst dann morgens am Start und so und denkst, okay, jetzt geht's gleich los. Stell dir so eine Laufbahn, so eine Aschebahn vor. Und dann sagt plötzlich jemand, ja, Moment, stopp, warte mal kurz. Und dann hängt dir jemand die Goldmedaille um. Du hast gewonnen, bevor du anfängst zu laufen. Was machst du jetzt? Gehst jetzt duschen? Denkst, oh, war ja nett. Nein, du läufst den Lauf deines Lebens, schießt nach 6 Sekunden ein Tor. Und weil du so befreit bist von jeglichem Druck, du musst keine Angst mehr haben zu verlieren. Du hast schon gewonnen. Dann lässt sich's laufen, oder? Du rennst voller Freude und Dankbarkeit und voller Gewissheit, dass du schon gewonnen hast. Und das ist Christsein. Leben aus dieser Gewissheit, aus dem Kelch des Heils zu trinken. Also hör auf, selber Geld verdienen zu wollen. Hör auf, dich selber so wichtig zu nehmen und Angst zu haben, zu verlieren. Hör auf, dich um die Meinung anderer Menschen so sehr zu kümmern und zu drehen, dass es dich kaputt macht. Trink vom Kelch des Heils. Wenn du müde bist, dann such nicht irgendwo, trink nicht aus irgendwelchen Kelchen. Trink nicht da, wo du denkst, ah, das muss mir jetzt neue Kraft geben. Es gibt ja auch gute menschliche Kelche, da komme ich gleich noch kurz, ganz kurz dazu. Aber es gibt den Kelch des Heils. Wenn dein Alltag stressig ist, dann nimm dir ab und zu kurz Zeit, und wenn es nur im Bad ist oder so, Kelch des Heils. Oder wenn es dich wirklich umtreibt, wenn dein Kind krank ist, trink aus dem Kelch des Heils. Das muss ich mir immer wieder sagen lassen. Deswegen feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst, weil das kann man sich nicht selber sagen. Das muss man immer wieder, weil das so fremd ist, wie diese Welt funktioniert. Du bekommst es, bevor du losläufst. Wo gibt's das? Bei Jesus. Hör auf, dich selber beweisen zu müssen. Hör auf, aus eigener Kraft zu leben. Fang an zu beten. Das ist Trinken aus dem Kelch des Heils. Und das sollen wir. Wir sind ja in der Reihe, Jesus betet, und wir sollen auch beten. Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, warum? Nämlich wacht und betet. damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Wir gehen jetzt in eine Gebetswoche. Es wäre schön, wenn du mitmachst, du dabei bist, wenn wir als Gemeinde in diese Gebets- und Fastenwoche gehen. Weil Jesus weiß, wenn wir anfangen zu schlemmern und zu dösen, dann kommen die Versuchungen. Und wie viel Zeug will uns abhalten von diesem Kelch des Heils? Wie viel Zeug will uns das hier wieder vorstellen? Du hast es nicht verdient. Das ist doch die Versuchung. Und dann tun wir es wieder aus eigener Kraft. Deshalb beten und aus dem Kelch des Heils trinken. Genau, was trinkst du gerade? Welcher Kelch soll deinen Durst nach Leben stillen? Versuch mal, eine Woche das zu reduzieren. Das sind ja gute Dinge auch, die um uns herum sind, die uns viel geben, keine gottgeschenkte Dinge, wunderbar. Aber eine Woche einmal darauf zu verzichten, um wieder die Geschmacksnerven zu sensibilisieren. Wenn man von dem Zucker mal runter ist, dann schmeckt plötzlich der Apfel wieder. Genau. Jesus sagt noch, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist die Vorlage für die Karwoche. Wir dürfen Gott sagen, was wir wollen, sagen, was an uns vorübergehen soll. Wir dürfen wie Kinder zu Jesus kommen, zu Gott kommen, ganz ehrlich sein, sag ihm, was du brauchst. Aber zweitens, lass deinen Willen und seinen Willen ineinander verschmelzen. Zu fasten bedeutet nicht, Gott meinen Willen aufzudrängen, sondern meinen Willen von seinem Willen formen zu lassen. Das ist der Kelch des Heils. Amen.